Zum Schluss noch vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden. Stau und knapp 15 Minuten Wartezeit ab Quinto. Die Einfahrt der Rolo ist gesperrt.
Radio SRF, Echo der Zeit mit Matthias Kündig. Heute Freitag, den 30. Mai, vertiefen wir diese Themen. Tag 2 nach der Katastrophe von Platten. Wir fassen gleich das Wichtigste der letzten Stunden zusammen. Zudem sprechen wir mit den Menschen weiter unten im Tal, wo noch immer Gefahr droht durch eine Flutwelle.
Also es ist sicher ein mulmiges Gefühl, wenn man sieht, was das für Masse in Bewegung hat gesetzt. Es ist für euch schwierig in dem Sinn einzuschätzen, wenn das wirklich losgeht, was da effektiv kommt.
Sagt Damian Zengaffinen in unserer Reportage aus dem Lötschental. Dann die kommenden Präsidentschaftswahlen in Südkorea. Wir zeigen, wer kandidiert und warum sich eine rekordhohe Wahlbeteiligung abzeichnet. Und das 18. Sanktionspaket der EU. Allzu sehr werden die neuen europäischen Strafmaßnahmen Russland wohl nicht schaden. Viel wirksamer wären weitere Sanktionen der USA, sagt der russische Energiespezialist.
Американские санкции гораздо более действенны, потому что, опять-таки, европейские санкции не экстратерриториальны.
US-Sanktionen sind wesentlich wirksamer, weil sie auch außerhalb der USA durchgesetzt werden können, sagt Sergei Vakulenko vom Carnegie Russia Eurasia Center hier im Echo der Zeit. Viel Trauer und Betroffenheit, aber auch ein kleines bisschen Hoffnung. Das ist heute die Stimmung im Lötschental am zweiten Tag nach der schweren Naturkatastrophe. Ein Tag, an dem auch die Bundespräsidentin ins Lötschental reiste und an dem der Gemeindepräsident von Platten, der von der Zukunft sprach. Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Das erste Wort an der Medienkonferenz heute Nachmittag hatte Matthias Bellwald, der Gemeindepräsident von Platten. Es waren eindringliche Worte.
Vorgestern wurde die Geschichte von Platten wie weggradiert, ausgelöscht, vernichtet. Und wir sagen in Grund und Boden gestampft von den einischem Dialekt.
Die Menschen hätten ihr ganzes Hab und Gut verloren. Die Häuser seien zerstört und wertlos. Die materiellen Werte und auch persönliche Gegenstände sind verloren gegangen. Aber etwas sei ganz wichtig.
Das Spürbare sozusagen, das Unsichtbare ist in unseren Köpfen und vor allem in den Herzen der Bevölkerung mit evakuiert worden. Das tragen wir nur ganz behutsam als Erinnerung mit uns.
Und der Gemeindepräsident blickt bei allem Leid und bei aller Trauer auch bereits in die Zukunft.
Wir haben die Bevölkerung abgeholt und sie in ihrer Absicht bestätigt, dass unsere Heimat und Zukunft im Lötschental ist. Hier und nur hier.
An welcher Stelle im Lötschental genau das neue Platten aufgebaut werden soll, das sei noch offen. Eine Arbeitsgruppe wird gegründet, um solche Fragen zu klären. Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hörte den Worten aufmerksam zu und sie hatte heute auch die Möglichkeit, auf einem Rekoflug das ganze Katastrophengebiet von oben zu sehen. Karin Keller-Sutter zeigte sich tief beeindruckt und versprach:
Wir haben auch die Pflicht, Ihnen die Perspektive zu ermöglichen, wieder im Lötschental zu leben, wie Sie das gewohnt sind.
Bereits nächste Woche werde auch der Bundesrat eine erste Auslegeordnung dazu machen. Unter genauer Beobachtung bleibt auch der durch den Gletschersturz aufgestaute See. Im Moment scheint es von dort keine große Flut zu geben. Allerdings für eine Entwarnung ist es noch zu früh. Auch die Rettungs- und Aufräumkräfte können das unmittelbare Katastrophengebiet nach wie vor nicht betreten, weil es zu gefährlich ist.
Elmar Plotzer. Wie gehen die Menschen weiter unten im Tal um mit der drohenden Gefahr einer Flutwelle? Und sind Siedlungen in den Bergen gefährdeter als im Flachland? Darüber sprechen wir nach der Nachrichtenübersicht des Tages mit Mario Storni. Im Vorfeld des sogenannten Shangri-La-Dialoges in Singapur, einem hochrangigen sicherheitspolitischen Treffen, hat sich der französische Präsident Emmanuel Macron zum Gaza-Krieg geäußert.
Macron stellte Sanktionen gegen Israel in Aussicht und forderte ein entschiedeneres Vorgehen gegen Israel, falls das Land nicht rasch für eine Verbesserung der humanitären Lage im Gazastreifen sorge. Die Welt verliere ihre Glaubwürdigkeit, würde sie Gaza aufgeben und Israel gewähren lassen, so Macron. Israel warf Macron als Reaktion auf seine Äußerungen vor, er befinde sich, Zitat, auf einem Kreuzzug gegen den jüdischen Staat. Derweil sei im Gazastreifen die gesamte Bevölkerung von einer Hungersnot bedroht. Das sagt das Nothilfebüro der UNO OCHA. Israel blockiere die Lieferung von humanitärer Hilfe fast vollständig. Es hätten nur 600 von 900 Lastwagen mit Lebensmitteln bis zur Grenze des Gazastreifens fahren dürfen. Von da aus würden aber kaum Nahrungsmittel in den Gazastreifen gelangen, die vor Ort auch zubereitet werden können, wegen bürokratischer und sicherheitstechnischer Hindernisse. Der Gazastreifen sei der hungrigste Ort auf der Welt, sagte OCHA-Sprecher Jens Lerke vor den Medien.
Gaza is the hungriest place on earth. And the aid operation that we have ready to roll is being put in an operational straitjacket that makes it one of the most obstructed aid operations, not only in the world today, but in recent history.
Die Hilfsoperation sei bereit, befinde sich aber in einer Zwangsjacke, so Lerke. Es sei wohl die am meisten behinderte Hilfsoperation in der jüngeren Geschichte. In den USA droht rund einer 500.000 Menschen die Ausschaffung. Das oberste Gericht hat der Regierung von Präsident Donald Trump erlaubt, diesen Menschen das Aufenthaltsrecht zu entziehen. Es geht dabei um Menschen aus Haiti, Kuba, Nicaragua und Venezuela. Sie konnten im Rahmen eines humanitären Programms in die USA reisen. Donald Trump hatte Ende März angekündigt, das Programm seines Vorgängers Joe Biden zu beenden. Das hat das oberste Gericht jetzt gestützt. Ob die betroffenen 500.000 Personen jetzt wirklich ausgeschafft werden, muss aber am jeweils konkreten Fall entschieden werden. Sie können sich einzeln vor Gericht dagegen wehren.
Nun noch zu Meldungen aus der Schweiz.
Die Kantone dürfen kein Höchstalter festlegen für Ärztinnen und Ärzte. Das Bundesgericht hat dies im Fall eines Arztes im Kanton Neuenburg entschieden. Dort ist im Gesundheitsgesetz eine Alterslimite von 80 Jahren festgelegt. Befristete Arbeitsbewilligungen seien aber erlaubt, so das Bundesgericht, so dass regelmäßig überprüft werden kann, ob Ärztinnen und Ärzte die Voraussetzungen für ihre Arbeit erfüllen. Und in Solothurn haben die 47. Literaturtage begonnen. Bis am Sonntag werden rund 80 Autorinnen und Übersetzer am Festival erwartet, wie es in einer Mitteilung heißt. Im Zentrum stehen demnach Werke, die das Zeitgeschehen reflektieren. Es geht also unter anderem um Angriffe auf die Demokratie, den Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten oder um die Migration. Auf dem Programm stehen insgesamt 140 Veranstaltungen. Die Börsendaten von 18.07 Uhr übermittelt von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 12.227 Punkten und damit 0,3% im Plus. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,1%. Der Euro wird zu 93,39 Rappen gehandelt und der Dollar zu 82,27 Rappen.
Und wie entwickelt sich das sommerliche Wetter, Mario Sturni?
Es bleibt sonnig, vor allem in den Bergen hat es morgen aber einige Wolken. Die Temperaturen erreichen 27 Grad, lokal gibt es bis 31 Grad.
Seit dem Gletscherabbruch vor zwei Tagen ist das Walliserdorf Platten zerstört. Die Gefahr ist aber nicht gebannt. Der Schuttkegel, unter dem das Dorf begraben liegt, staut das Wasser des Flusses Lonza. Im schlimmsten Fall droht eine Flutwelle weiter unten im Tal. Deshalb bereiten sich nun auch die Gemeinden flussabwärts im Rhonetal auf das schlimmste Szenario vor. Sabine Steiner.
Alltag in Gampel und Steg, so könnte man auf den ersten Blick meinen. Strahlend blauer Himmel, auf der Kantonsstraße Verkehr vom Autoverlad in Goppenstein, der das Wallis mit Bern verbindet. Und doch nutzt Janik Zitterli seine Mittagspause heute, um kurz an der Lonza Halt zu machen. Der Hasenzüchter hält seine Tiere in Gampel. Er macht sich Sorgen und will schauen, wie sich die Situation am Dorffluss gestaltet.
Also ich kann jetzt, wenn das Wasser jetzt nachher oder in der nächsten Stunde also wieder mehr sollte kommen, nehme ich die Hasen und gehe mit denen ab auf die Turma.
Vorbereitet wäre Janik Zitterli also. Gestern bereits haben die Behörden in Gampel und Steeg die Bevölkerung aufgerufen, sich auf eine Evakuierung vorzubereiten. Im Ernstfall müssten 1800 Menschen ihr Zuhause verlassen. Auch Dönis Bregi und ihre Familie müssten aus Gampel weg. Auch sie wäre vorbereitet. Gepackte Taschen und Koffern liegen gestapelt im Familienauto. Neben Kleidern, Esswaren und anderem Alltäglichen habe sie auch, wie sie sagt, Herzenssachen eingepackt.
Also sicher die Gitarre von Armin, von meiner Mann. Meine Tracht ist mir sehr wichtig. Und nachher haben die Büben euch einfach von ihrem Zimmer die Sachen gelassen, die am wichtigsten sind. Also zum Beispiel die ganzen Fanartikel vom FC Sito haben wir so mitgekommen. So.
Dönis Bregi und auch die anderen Bewohnerinnen und Bewohner müssen damit rechnen, wochenlang mit den gepackten Koffern bereitzustehen, wie der Kanton heute erklärte. Nicht nur die Bevölkerung, auch die Gemeindebehörden in Gampel und Steeg bereiten sich auf den Ernstfall vor. Dämme werden errichtet, Fußgängerbrücken über die Lonza weggehievt und der regionale Führungsstab hat seine Zentrale aus Sicherheitsgründen von Gampel ins Nachbardorf nach Niedergesteln verlegt, um auch im Ernstfall handlungsfähig zu bleiben. Die Lage sei ruhig, sagt Damian Zengafinen vom Führungsstab, die beiden Dörfer im Moment nicht in Gefahr. Trotzdem...
Also es ist sicher ein mulmiges Gefühl, wenn man sieht, was das für eine Masse in Bewegung hat gesetzt. Es ist für euch schwierig in dem Sinn, kann einschätzen, wenn das wirklich losgeht, was da effektiv kommt.
Man bereite vor, was möglich sei, überwache Tag und Nacht die Situation und stehe in engem Kontakt mit Fachpersonen und Behörden. Sich auf das Schlimmste vorbereiten, so die Devise in Gampel und Steeg. Aber gleichzeitig die Ruhe nicht verlieren. So handhabt das auch Dönis Bregi.
Fühle ich also ein bisschen schon das Unbehagen und ein bisschen Angst hat man auch, muss ich ehrlich sagen. Obwohl das im Moment der Optimismus noch überwiegt. Wohl.
Zuversicht gepaart mit Hoffnung also, dass Gampel und Steeg vom Schlimmsten verschont bleiben.
Der Bergsturz in Blatten bewegt weit über das Wallis hinaus, denn das Ereignis zeigt, wie verletzlich das Leben in den Alpentälern ist und wie schnell ganze Dörfer verschüttet und überschwemmt werden oder gar vollständig zerstört werden können. Die Frage, die nach solchen Ereignissen immer wieder gestellt wird, machen Siedlungen im alpinen Raum noch Sinn? Ja, sagen jene, die dort wohnen, ja, sagen aber auch die Experten. Anderswo sei die Gefahr durch Naturgefahren noch grösser. Noemi Ackermann.
Im Lötschental nicht mehr zu wohnen, sei keine Option, so der Walliser Staatsrat Christoph Dachbele.
Also wir wollen einfach diese Bergtäler, Seitentäler nach wie vor beleben. Das ist eine Heimat, das ist das DNA und das ist einfach keine Option, das zu verlassen.
Der Staatsrat hat damit gestern das gesagt, was auch heute von den Gemeindeverantwortlichen klar gemacht wurde. Es sei keine Option, grundsätzlich nicht mehr in den Bergtälern zu leben, sagt auch Simon Stadler. Der Urne-Mitte-Nationalrat ist Präsident der parlamentarischen Gruppe Bergbevölkerung. Er ist während des Interviews in den Bergen und betont, wie wichtig es sei, dass dort gelebt werde.
Wir Bergler, wir möchten in den Berggebieten, in den Tälern wohnen und wir müssen alles dafür tun, dass die Leute wieder zurückkehren können in Platten oder auch an anderen Tälern in der Schweiz weiterhin wohnen können. Dafür braucht es teilweise Überwachung, teilweise auch bessere Abklärung, aber ich glaube, die Gefahr gehört zum Leben in den Bergen und wir sind daran gewöhnt und deshalb müssen wir alles daran tun, dass die Leute dort wohnen bleiben können.
Man müsse einzelne Orte sicher gut überwachen. In Platten habe das ja gut funktioniert, so Stadler weiter. Ein Kompliment an die Behörden vor Ort gibt es auch von Josef Eberli, Abteilungsleiter Gefahrenprävention beim Bundesamt für Umwelt. Wenn man über mögliche Risiken spreche, müsse man immer schauen, wie hoch der mögliche Schaden sei. Und da relativiere sich die Gefahr in den Bergen.
Wenn wir die Schadensstatistik in der Schweiz betrachten, so haben wir vor allem Schäden bei Wind, Hagel und bei Hochwasser und dort vor allem beim Oberflächenabfluss. Also der überwiegende Anteil an Schäden in der Schweiz entsteht bei uns im Mittelland und nicht im Gebirge.
Fels, Berg oder Eisstürze würden nur 2% des Risikos ausmachen. Alpine Massenbewegungen im Permafrostbereich würden in den nächsten Jahren sicherlich zunehmen, so Eberli. Der Bund überwache deswegen das ganze Land mit Satellitenüberwachung.
Damit werden wir in Zukunft über die ganze Schweiz wissen, wo sich bewegende Rutschmassen beschleunigen, aber vor allem auch, wo sich neue Rutschmassen auftun infolge des Permafrostes.
Und dann könne es unter Umständen auch zu Umsiedlungen kommen.
In Gebieten, wo eine erhebliche Bedrohung für Menschen vorhanden ist, gibt es neben eben den Schutzmaßnahmen, die allenfalls vor Ort zu teuer sind, gibt es auch vielleicht die bessere Maßnahme, dass man umsiedelt. Und deshalb wird es sicher auch in Zukunft zu Umsiedlungen kommen in der Schweiz.
Aber so Josef Eberli weiter, die Schweiz wird in Zukunft noch mehr mit Hochwasser und Rutschungen zu tun haben. Dies betreffe aber weniger das Hochgebirge, sondern eher die Voralpen, das Mittelland und den Jura. Man lebe mit Naturgefahren in den Bergen, sagt die FDP-Nationalrätin Anna Giacometti. Auch sie heute in den Bergen. Sie war die dortige Gemeindepräsidentin, als sich 2017 der Bergsturz von Bondo ereignete, mit 8 Todesopfern. Auch für sie gehört die Überwachung der Berge zu den Sicherheitsmaßnahmen. Sie geht aber noch einen Schritt weiter.
Für mich ist es auch wichtig, dass man die Bauzonen so plant, dass keine direkte Gefahren vorhanden sind. Also nicht gerade unter einem Berg, der sich bewegt, ein Haus bauen. Oder also da sollte man ein bisschen aufpassen. Das haben wir in Bondo gesehen. Die neueren Häuser, die in den 60er Jahren gebaut wurden, die sind dann von diesen Murgängen zerstört worden.
Anna Giacometti, aber auch die anderen Bergler, wollen in den Bergen wohnen bleiben, da, wo sie herkommen.
Sie hören das Echo der Zeit auf Radio SRF. In der nächsten halben Stunde erklären wir, weshalb ein Europäer die Eröffnungsrede halten durfte am sicherheitspolitischen Gipfel asiatischer Länder. Wir stellen die aussichtsreichsten Präsidentschaftskandidaten in Südkorea vor und wollen wissen, weshalb sie umstritten sind. Wir fragen einen bekannten russischen Öl- und Gasspezialisten, welche europäischen Länder noch heute fossile Brennstoffe von Russland kaufen. Und wir nehmen sie mit in den Osten Europas, wo die historische preußische Ostbahn in neuer Form wieder aufsteht. China, Russland und nun auch die USA wollen die Welt neu ordnen, ganz nach ihrem Gusto. Das missfällt vielen kleineren und mittleren Staaten in Asien und Europa sehr. Sie nähern sich nun einander an, um gemeinsam dem Druck der Großmächte entgegentreten zu können. Das zeigt sich in diesen Tagen zum Beispiel. Erstmals durfte heute ein Europäer den jährlichen Asien-Sicherheitsgipfel in Singapur eröffnen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Dennoch hat der asiatisch-europäische Schulterschluss Grenzen. Aus Singapur, Fredrik Steiger.
Neulich war der italienische Flugzeugträger Cavour im indopazifischen Raum unterwegs. Ebenso Frankreichs Flugzeugträger Charles de Gaulle. Deutsche Fregatten waren hier und demnächst kommt ein britischer Flugzeugträger mit Begleitflotte. So viel europäische Militärpräsenz in dieser Weltgegend gab es schon lange nicht mehr. Sie zeugt vom wachsenden Interesse an engerer Zusammenarbeit. Der französische Präsident Emmanuel Macron streckt gar beide Hände aus zu den Ländern in der Region. Man stehe vor denselben Herausforderungen.
We live the same challenges. We have a challenge of revisionist countries that want to impose under the name of spheres of influence in reality spheres of coercion.
Er meint, revisionistische Mächte wie China und Russland, die weit um sich herum Einflusssphären fordern, wo sie allein den Ton angeben. Auch Washington unter Präsident Donald Trump denkt in solchen Kategorien von Einfluss. Deshalb strebe Europa, so Macron, eine gemeinsame Agenda mit asiatischen Staaten an, auch im sensiblen Verteidigungsbereich.
We want to work more actively on a common agenda.
Macron sieht gar eine Koalition entstehen zur Wiederherstellung der bröckelnden Nachkriegsweltordnung, zur Verteidigung der Souveränität aller Nationen und um Großmächten mit Vormachtstreben die Stirn zu bieten.
The rules must remain the inviolability of borders, respect for sovereignty, and we must cultivate a spirit of independence and a desire for cooperation.
Seine Ideen finden nicht nur in Europa Unterstützung, sondern auch in Asien, etwa bei Singapurs Premierminister Lawrence Wong.
We welcome enhanced engagement by Europe. I think it's important strategic imperative for us.
Ein Schulterschluss mit europäischen Nationen mit ähnlichen Wertesystemen sei von strategischer Bedeutung, sagt Wong. Indonesiens Präsident Prabowo Subianto lobt unterdessen ein Partnerschaftsabkommen über Sicherheit, das er soeben mit Macron unterzeichnet hat.
Adopsi Deklarasi Visi Bersama menuju 100 tahun hubungan Indonesia-Prancis.
Und Länder wie Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland rücken immer näher an die NATO heran, betont deren Generalsekretär Mark Rutte.
With them, Japan, Korea, Australia, New Zealand, we will discuss how to deepen that relationship.
Professor Kazuto Suzuki von der Universität Tokio begrüßt diese bis vor kurzem undenkbare Annäherung.
Yes, we are friends of NATO. Japan wants to be the most reliable partner for the NATO countries.
Das Motiv? Angst und Verunsicherung. Zum einen gebärdet sich China gegenüber seinen kleineren Nachbarn immer aggressiver, zum anderen erscheinen die USA als Militärpartner weniger verlässlich, findet Professor Hosoya Yuichi von der Keio-Universität in Japan.
We see that the United States become much less predictable.
Es gebe daher, so Christopher Johnstone von der US-Denkfabrik CSIS, offenkundig eine Nachfrage nach mehr europäischem Engagement.
There is clearly a demand signal for a deeper engagement with Europe.
Gleichzeitig sind die Europäer froh um japanische oder südkoreanische Unterstützung für die Ukraine bei deren Verteidigung gegen Russland. Allerdings dürften die Bäume trotz großem Willen nicht in den Himmel wachsen. Tausenden von Kilometern Distanz und mangelnde militärische Mittel setzen Grenzen. Die beiden ersten Fragen nach Macrons ambitionierter Präsentation lauteten denn auch, was könne Frankreich konkret beitragen zur Lösung der Konflikte in Asien? Und sei es nicht vermessen, wenn Europa asiatischen Staaten zu Hilfe eilen wolle, obschon es schon mit der Hilfe für die Ukraine überfordert sei. Meian Owens, Asien-Expertin des Londoner Strategieinstituts IISS, nuanciert.
The expectation from countries in this part of the world is not that Europe is going to replace the United States as a security guarantor.
Niemand erwarte hier, dass Europa die USA ablöse als Sicherheitsgarantin. Dennoch wünschen asiatische Länder eine engere Kooperation mit Europa, etwa bei der Rüstungstechnologie, der Waffenherstellung im Cyber- und Geheimdienstbereich. Es verschafft ihnen international Rückenstärkung und Manövrierraum zwischen China und den USA, den beiden Supermächten.
Südkorea ist tief gespalten, vor allem seit der damalige Präsident Yoon Suk-yeol Anfang Dezember kurzzeitig das Kriegsrecht verhängt hatte. Yoon wurde deswegen Anfang April definitiv seines Amtes enthoben und in diesem aufgeheizten Klima wird am nächsten Dienstag nun seine Nachfolge bestimmt. Von den 6 Kandidaten, es kandidieren diesmal keine Frauen, haben nur 2 reelle Chancen auf einen Sieg. Kim Mun-soo von der konservativen Regierungspartei und Lee Seung-myung, der Kandidat der Oppositionellen Demokratischen Partei. Letzterer gilt laut Umfragen als Favorit. Ostasien-Korrespondent Samuel Emch hat Südkorea während des Wahlkampfs besucht. Er hat mir zunächst den Spitzenreiter in den Umfragen vorgestellt, Lee Seung-myung.
Er ist der Profiteur der politischen Krise in Südkorea, würde ich sagen, die durch Yoon, durch das Verhängen des Kriegsrechts ausgelöst wurde. Lee Seung-myung gilt als kämpferischer Reformer. Seine direkte und regelmäßig auch konfrontative Art mögen seine Anhänger. Bei den politischen Gegnern eckt er aber damit an. Selbst in Armut aufgewachsen, führte sein Weg vom Fabrikarbeiter über Menschenrechtsanwalt in die Politik und dort setzte er sich stets für soziale Gerechtigkeit ein. Zuletzt sah sich Lee Seung-myung aber vor allem auch mit Gerichtsverfahren konfrontiert. Ein erstes Urteil gegen ihn gab es auch zum Beispiel für Aussagen, die er im Präsidentschaftswahlkampf 2021-22 gemacht hatte. Damals unterlag er ganz knapp Yoon im Präsidentschaftsrennen.
Also eine interessante Biografie, eine schillernde Figur. Derzeit führt er die Umfragen noch an, aber wie populär ist er in der Gesellschaft?
Die deutliche Führung, die er bis zuletzt hatte, könnte ein wenig täuschen. Lee Seung-myung gilt als nicht besonders beliebter Politiker in Südkorea. Das ist auf diverse Skandale von ihm und in seinem privaten Umfeld zurückzuführen. Etwas, das die politischen Gegner auch im jetzigen Wahlkampf immer wieder gegen ihn verwenden und ausnutzen. Aber derzeit sieht es wirklich danach aus, als hätte er genug Unterstützung, um das Rennen zu machen am Dienstag.
Der Kandidat der regierenden konservativen Partei, Kim Mun-soo, hat in den Umfragen jüngst jetzt aufgeholt. Was gibt es über ihn zu sagen?
Der Kandidat der Rechten ist auch eine interessante Figur. In den Anfängen seiner politischen Karriere stand er noch sehr weit links. Er setzte sich in den 1970er und 80er Jahren, also unter der Militärdiktatur in Südkorea, für Arbeiterrechte, für Gewerkschaften ein, für eine Demokratisierung Südkoreas. Dafür wurde er auch gefoltert und landete im Gefängnis. Seine politische Wende kam dann in den 1990er Jahren, ausgelöst durch den Zusammenbruch der Sowjetunion, wie Kim es selbst sagt. Er wechselte zur konservativen Partei und vertritt heute eigentlich auch klassische konservative Themen, wirtschaftsfreundliche Positionen, wird aber auch mit extrem rechten Gruppierungen in Verbindung gebracht. Unter Yoon war er dann zuletzt Arbeitsminister. Als dieser abgesetzt wurde, setzte Kim sich ziemlich überraschend eigentlich gegen andere Kandidaten der konservativen Partei durch in der internen Ausmarchung für die anstehenden Präsidentschaftswahlen.
Und wie hat er sich in den letzten Monaten gegenüber dem nun abgesetzten Präsidenten Yoon positioniert?
Hat sich eigentlich immer hinter Yoon gestellt. Er war auch gegen das Amtsenthebungsverfahren. Im Wahlkampf nun hatte er sich nun gegen Yoons verfassungswidrigem Verhängen des Kriegsrechts distanziert. Allerdings muss man sagen, nur halbherzig. Er entschuldigte sich bei den Menschen, die gelitten hätten deswegen. Es sei unangebracht gewesen. Er hat sich also nie klar auf Distanz gesetzt von Yoon, dass Südkorea ja beinahe wieder zu einer Militärdiktatur wurde. Und genau diese Haltung war auch sehr relevant im Wahlkampf, denn das hat auch bis zu einem gewissen Grad zu einer Spaltung bei den Konservativen und den konservativen Wählerinnen und Wählern geführt.
Nach den politischen Wirren der letzten Monate, welche Themen haben nun den Wahlkampf dominiert?
Also das Verhängen des Kriegsrechts, dieser Schock ist sicher ein zentrales Element. In Südkorea hat dies zu vielen demokratiepolitischen Diskussionen geführt, auch in der breiten Bevölkerung. Also wie mächtig darf der Präsident sein? Welche Kontrolle gibt es über Militär und Polizei oder müsste es geben? Wie gut geschützt ist die Bevölkerung von staatlicher Repression? Auch die politische Spaltung im Land wurde breit diskutiert. Neben diesen Fragen war dann auch die Wirtschaft ein wichtiges Thema. Südkoreas Wirtschaftsleistung ist im ersten Quartal zum Beispiel geschrumpft. Es gibt also hier große Herausforderungen, vor allem auch im Umgang mit den USA. Die sind ein wichtiger Exportmarkt, aber sie sind auch die militärische Schutzmacht von Südkorea. Deshalb ein wichtiger Diskussionspunkt hier. Mit Blick auf diese Herausforderungen habe ich von vielen Leuten in Südkorea gehört, dass sie eigentlich mit den Kandidaten, die jetzt zur Verfügung stehen in dieser Wahl, nicht zufrieden sind. Aber wegen der politischen Krise, sagen sie, sei es eben trotzdem wichtig, dann wählen zu gehen. Und tatsächlich sehen wir jetzt erste Anzeichen für eine hohe Stimmbeteiligung. Gestern und heute waren die Urnen bereits geöffnet. Und bei dieser vorzeitigen Stimmabgabe, da haben bereits rund 30% der Stimmberechtigten ihre Wahlzettel eingelegt. Das entspricht einem Rekordwert.
Das waren Informationen und Einschätzungen von SRF Ostasien-Korrespondent Samuel Emmich. Gewählt wird in Südkorea am kommenden Dienstag. Hier im Echo der Zeit nehmen wir Sie noch mit in den Osten Europas, wo auf dem Tracé der alten Ostbahn von Polen ins Baltikum eine wichtige Verbindung von West- nach Osteuropa wieder aufersteht. Zuerst aber noch dies. Neue Berechnungen der BBC zeigen, dass Russland trotz westlicher Sanktionen noch immer viel Geld einnimmt aus dem Export von fossilen Brennstoffen, auch aus dem Westen. Konkret zeigen die Zahlen, dass aus dem Westen seit dem Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 mehr Geld für fossile Brennstoffe nach Russland geflossen ist, als der Westen an Hilfsgeldern in die Ukraine überwiesen hat. Derzeit arbeiten die USA an neuen, radikalen Strafmaßnahmen. Dies aus Verärgerung über die massiven russischen Raketen- und Drohnenangriffe in der Ukraine. Und die EU hat bereits ein weiteres Sanktionspaket angekündigt, das 18. insgesamt, mit, Zitat, harten Maßnahmen. Welche neuen Sanktionen sind nun in Planung und wie viel Einfluss haben sie auf das russische Öl- und Gasgeschäft? Darüber sprach meine Kollegin Zita Affentranger mit Sergei Vakulenko, Experte für die Öl- und Gasindustrie am Carnegie Russia Eurasia Center in Berlin. Sie fragte ihn zunächst, wie viel Geld heute aus Europa noch nach Russland fließt.
Europa не является крупным торговым партнером России в том, что касается нефти и газа.
Europa ist kein zentraler Handelspartner Russlands. Bei Öl und Gas kommen etwa 10% der Einnahmen aus Europa. Das sind rund 50 Millionen Dollar pro Tag. Vor dem Krieg war es fast 10-mal mehr.
50 Millionen Dollar pro Tag, das ist immer noch viel Geld.
В прошлом году русская выручка за нефть и газ суммарно была...
Letztes Jahr hat Russland Öl und Gas im Wert von 220 Milliarden Dollar exportiert. Die rund 18 Milliarden, die Europa bezahlt pro Jahr, ja, das sind Milliarden, aber sie sind nicht entscheidend. Russland hängt viel mehr vom Weltmarktpreis für Öl und Gas ab, als davon, wie viel Europa zahlt.
Gas in größerer Weise abhängig von den Preisen für Öl und Gas, als von dem, wie viel sie Europa zahlt.
Wer kauft denn heute das russische Öl und Gas?
Если говорить о нефти, то это Словакия и Венгрия.
In Europa kaufen die Slowakei und Ungarn russisches Öl. Beim Gas kommt etwa Serbien dazu. Flüssiggas wird zudem nach Frankreich, Belgien und Spanien geliefert und von dort in Europa weiterverteilt. Viel Gas und Öl kauft die Türkei. Hinzu kommen Brasilien, Pakistan und Saudi-Arabien. Das ist interessant. Saudi-Arabien produziert selber nur wenig Heizöl. Das kauft es ein, eben zum Beispiel in Russland. Aber die wichtigsten Käufer sind China und Indien.
Aber nach Indien hat Russland früher nie exportiert.
Да, Индия это достаточно нелепый с точки зрения логистики покупатель для России.
Ja, Indien ist aus logistischer Sicht für Russland ein ziemlich absurder Käufer. Zwischen Sibirien und Indien liegt der Himalaya. Deshalb gibt es keine Pipeline. Das Öl muss lange Strecken per Schiff transportiert werden. Für Indien war eigentlich der Persische Golf der natürliche Lieferant. Das ist viel näher. Doch als Europa nach Beginn des Kriegs gegen die Ukraine kein Öl aus Russland mehr kaufen wollte, wurde Öl beispielsweise vom Persischen Golf nach Europa gebracht. Aus Sicht des globalen Handels ist das eine sehr ineffiziente Situation.
Die EU hat unlängst ein Ultimatum angekündigt. Sie spricht von neuen harten Sanktionen, die in Arbeit seien. Worum geht es da?
Грозились, что 17-й пакет санкций будет разрушительный, но он таковым не оказался.
Die Europäer haben schon beim 17. Paket gesagt, es sei zerstörerisch. Nun sagen sie es vom 18. Paket. Aber man weiß noch nichts Genaues. Es ist die Rede von Sanktionen gegen russisches Flüssiggas. Vielleicht werden sie versuchen, einige weitere russische Banken vom Zahlungssystem SWIFT abzukoppeln. Doch das wird keine nennenswerten Auswirkungen haben. Denn Russland verfügt über genügend alternative Systeme. Die Europäische Union hat in den 3 Jahren seit Kriegsbeginn schon so ziemlich alle Sanktionen verhängt, die möglich sind.
Auch US-Präsident Donald Trump scheint allmählich die Geduld zu verlieren mit Wladimir Putin. Wo stehen die USA bei den Sanktionen?
Die US-Sanktionen sind wesentlich wirksamer, weil sie anders als die europäischen Strafmaßnahmen extraterritorial sind. Das heißt, außerhalb der Europäischen Union können europäische Sanktionen nicht verhängt werden. Wenn also ein russisches Schiff Öl irgendwohin transportiert, nach Indien oder China, dann haben die europäischen Sanktionen keinen Einfluss darauf. Anders die US-amerikanischen. Wenn ein russisches Schiff einen Hafen beispielsweise in den Emiraten anläuft und dort in Dollar für Dienstleistungen bezahlt, unterliegt die Transaktion der US-amerikanischen Gerichtsbarkeit. Diejenigen, die den Dienst erbringen, können vor US-Gerichten verklagt werden.
Der republikanische Senator Lindsey Graham arbeitet an ganz neuen US-Sanktionen. Er will 500% Zölle erheben auf alle Waren, die aus Ländern in die USA kommen, die mit Russland handeln. Welche Konsequenzen hätte das?
Dieser Gesetzesentwurf soll offenbar in den Kongress eingebracht werden. Es ist klar, dass Lindsey Graham dies nicht tun würde, wenn er sich nicht vorher mit dem Weißen Haus abgesprochen hätte. Die Frage ist, können die USA diese 500% Zölle wirklich auf alle Waren aus Indien und China einführen? Die zwei Länder sind für die USA wichtige Handelspartner. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Und wenn doch, wäre der Schaden für die USA vielleicht größer als für Russland. Russland ist ein zu großer Player auf dem Ölmarkt. Bei einer deutlichen Reduzierung der russischen Lieferungen würde es zu einer spürbaren Verknappung von Öl und Gas auf dem Weltmarkt kommen.
Sagt Sergei Vakulenko vom Carnegie Russia Eurasia Center in Berlin. Er hat während 25 Jahren als Ökonom in der Öl- und Gasindustrie gearbeitet, unter anderem für Gazprom Neft und Royal Dutch Shell. Die Fragen stellte meine Kollegin Zita Affentranger. Sie ist die berühmteste Brücke zwischen Berlin und St. Petersburg, die Brücke von Tschew in Polen, 30 Kilometer südlich von Danzig. Gebaut wurde sie im 19. Jahrhundert und war ein herausragendes Bauwerk der sogenannten Preußischen Ostbahn. Diese war damals die wichtigste Verbindung zwischen West- und Osteuropa. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Originalbrücke von Tschew zerstört und danach nur teilweise wieder aufgebaut. Und die alte Ostbahn wurde in der Folge in 6 getrennte Einzelstrecken aufgeteilt. Doch nun wird die alte Bahnverbindung zwischen Ost und West mit der sogenannten Rail Baltica wieder belebt. Dazu die Reportage von Peter Vögeli.
Über 800 Meter lang ist die Brücke von Tschew oder Dirschau, wie es früher hieß, eine von zwei Brücken über die Weichsel. Die erste dieser Brücken, fertiggestellt 1857, war ein technisches Meisterwerk ihrer Zeit.
Ja, in den Augen der Zeitgenossen damals war es in der Tat eine Art Jahrhundertbauwerk. Man hat es in eine Reihe gestellt mit den Weltwundern.
Sagt der Historiker Jan Musekamp vom Deutschen Historischen Institut in Warschau, der sich intensiv mit der sogenannten Ostbahn von Berlin bis ins damalige Königsberg und weiter nach St. Petersburg beschäftigt hat. Optisch war sie mit ihren 10 Türmen und 2 Portalen einer mittelalterlichen Burg nachempfunden. Technisch war sie State of the Art. Damit Eisschollen die Brücke nicht beschädigten, gab es nur 5 Brückenpfeiler, alle 130 Meter einer. Damit die Brücke aber die Last der Züge tragen konnte, stabilisierten Metallgitter seitlich links und rechts das Bauwerk. Für die Statik war der Schweizer Ingenieur Rudolf Eduard Schinz verantwortlich. Das Bauwerk war strategisch so wichtig, dass die Deutschen am 1. September 1939 die Brücke als erstes angriffen. Der Zweite Weltkrieg begann in Dirschau. Die Eisenbahnverbindung war ein Globalisierungssprung. Fahrpläne wurden harmonisiert, die Zeit standardisiert, das System der Frachtbriefe eingeführt, damit die Güterwaggons nicht an jeder Grenze angehalten und kontrolliert werden mussten.
Man könnte sagen, die Eisenbahn war das Internet des 19. Jahrhunderts, wenn wir noch den Telegrafen dazu nehmen. Man muss wissen, dass neben der Eisenbahn von den ersten Jahren an immer auch ein Telegraph verlegt wurde. Und hier sind wir ganz nah dran am Internet unserer Zeit. Das heißt, die Nachrichtenübermittlung von Berlin nach Königsberg vor dem Eisenbahnzeitalter eben mitunter Wochen gedauert hat, war nun innerhalb von wenigen Minuten möglich.
Und die Hoffnungen in den Fortschritt waren damals ähnlich hochfliegend wie beim Internet in den 1990er Jahren. Sogar Kriege würden sinnlos, weil
das Militär sich so schnell bewegen kann auf den Eisenbahnen, dass ein Krieg eigentlich keinen Sinn mehr macht, weil man sofort seine nationalen Armeen an die Grenzen bringen kann und die sich dann gegenüberstehen. Und dann in diesem Sinne es gar nicht zum Krieg kommen kann, weil man muss eigentlich sofort verhandeln.
Es kam bekanntlich anders. Die Eisenbahn wurde zu einem der wichtigsten Transportmittel des modernen Krieges. Der Zweite Weltkrieg zerstörte die Verbindungen von Ost nach West. Die ursprüngliche Brücke von Chef ist noch immer unterbrochen, die zweite notdürftig repariert. Trotz teilweisem Wiederaufbau liegt Chef heute auf einem Nebengeleis der Geschichte. Dennoch erlebt die Ost-West-Eisenbahnverbindung gerade jetzt eine Wiedergeburt mit der sogenannten Rail Baltica, einer neuen Eisenbahnlinie von Helsinki durch die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen nach Warschau und von dort nach Westeuropa. Wir sind in einem Industriegebiet in der estnischen Hauptstadt Tallinn. Lauri Ulm ist der Projektmanager der Rail Baltica in Estland.
We are in Tallinn and here will be a main station for Rail Baltica.
Diese Baustelle werde in wenigen Jahren der neue Hauptbahnhof der Rail Baltica in Estland, ein Hub mit einem Busterminal und Anschluss an den nahegelegenen Flughafen sein.
Right now we are hearing a lot of construction sounds, but in the future it will be crowded by people.
Wir sind hier mitten in einer Baustelle, aber bald soll hier ein gläserner Knotenpunkt für tausende Menschen entstehen, sagt Lauri Ulm. Bald heißt 2030. Die Rail Baltica ist 870 Kilometer lang, kostet 7 Milliarden Euro, hauptsächlich von der EU finanziert. Denn sie ist strategisch wichtig. Sie führt von Tallinn über Riga, Kaunas, Vilnius nach Warschau und von dort nach Westeuropa. Per Fähre oder irgendwann in Zukunft durch einen Tunnel soll sie mit Helsinki verbunden werden. Planungsstart war 2010, die Fertigstellung war ursprünglich für 2026 geplant, aber Abstimmungsschwierigkeiten zwischen den drei baltischen Staaten verzögerten das Projekt immer wieder. Der Krieg in der Ukraine gab dem Vorhaben neuen Schub. Denn die Rail Baltica ist auch militärisch bedeutsam. Wenn die NATO Panzer, Truppen und Gerät ins Baltikum verlegen will, muss sie in Zukunft nicht tagelang an der polnisch-litauischen Grenze Panzer auf Waggons mit russischer Spurweite umladen. Die Rail Baltica ist auch wirtschaftlich ein Sprung nach vorne. Bislang müssten die skandinavischen Staaten Güter nach Zentraleuropa umständlich per Schiff über Rotterdam transportieren, sagt Lauri Ulm.
Even for the Nordic countries to transport something in the middle of Europe, they have to go through Rotterdam basically, and it is really time consuming.
Denn das alte sowjetische Schienennetz im Baltikum ist schlecht ausgebaut. Die Verbindung von Tallinn nach Vilnius in Litauen oder weiter in den Westen funktionierte hauptsächlich per Flugzeug oder über die Straße.
Right now in the direction where the train is going or the railway is built via Baltica, every fifth car is a big truck.
Entlang der künftigen Route der Rail Baltica sei heute jedes fünfte Auto ein LKW, sagt Lauri Ulm. Die Rail Baltica ist also auch ökologisch wichtig. Historiker Jan Musekamp zieht Bilanz.
Mit der Rail Baltica würde im Grunde ein großer Teil der alten Ostbahnstrecke fast in derselben Richtung, auf derselben Route wiedererstehen. Und wir sind wieder bei einer Entwicklung, wie wir sie vor dem Ersten Weltkrieg schon mal hatten.
Mit Ausnahme der Verbindung zu Russland. Die ist gekappt.
Peter Vögeli. Das war's für heute vom Echo der Zeit am Freitag, dem 30. Mai mit Redaktionsschluss um 18.43 Uhr. Verantwortlich für die Sendung ist Monika Bolliger, für die Nachrichten Patrick Seiler, mein Name Matthias Kündig.
SRF 1.
Abend. Mein Name Ralf Wicki.
SRF Verkehrsinfo von Viaswiss mit SBB und TCS.
Stau oder stockender Verkehr in der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Basel zwischen Stans Nord und Kriens. Und in der Region Zürich von dem Gubristunnel Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz. Sowie auf dem Westring ab Urdorf Süd. Up on the roof. 2 Minuten. Up on the roof. Gut, dann geht's Sport.
When this old world starts getting me down. And people are just too much for me to face.
Up on the roof.
I climb way up to the top of the stairs. And all my cares just drift right into space.
Up on the roof.
On the roof is peaceful as can be. And there the world below can't bother me. Let me tell you now.
Viertel vor 7 war es.
SRF Sport.
Ein bisschen mehr als einen Monat geht es nun und dann geht die Heimfussball-WM-Europameisterschaft der Frauen los. Zuerst geht es für das Nationalteam aber in der Nations League um die Wurst und zwar schon heute Abend. Jan Zürcher vom Sport.
Ja, es sind noch 2 Spiele offen. Heute eben gegen Frankreich und dann am nächsten Dienstag gegen Norwegen. Und die Aufgabe ist eigentlich klipp und klar, sie müssen unbedingt punkten, um in der Gruppe anzubleiben, also in der besten Gruppe von der Nations League. Bei den letzten Match war immer ein bisschen die Offensive das grosse Thema, eine Schwachstelle im Schweizer Team. Jetzt plötzlich gibt es aber auch ganz hinten ein grosses Fragezeichen. Wer steht bei den Schweizerinnen im Goal? Daniel Spichtig, du begleitest für uns das Nationalteam. Eigentlich war ja Elvira Herzog seit dem letzten November gesetzt als Nummer 1. Warum gibt es jetzt plötzlich Diskussionen?
Elvira Herzog hat bei den letzten Nations League-Spiel mehrere Patzer gehabt. Ihr Selbstvertrauen ist darum angeschlagen. Auch bei ihrem Club Leipzig hat sie nicht viel Selbstvertrauen können tanken, weil ihr Team hat seit dem Februar kein Pflichtspiel mehr gewonnen. Und gleichzeitig hat Nummer 2, Livia Peng, mehrere Erfolgserlebnisse gehabt in den letzten Wochen. Sie hat es mit Bremen ins DFB-Pokalfinal geschafft und ist vom deutschen Fußballmagazin Kicker ins Team mit den besten 11 Spielerinnen der Saison gewählt worden.
Ja, und das hat natürlich auch die Trainerin Pia Sundhagen mitbekommen. Kann man jetzt dem von davon ausgehen, dass es in dem nächsten Spiel einen Wechsel könnte geben im Schweizer Goal?
Die Pia Sundhagen hat gestern an der Medienkonferenz noch nicht verraten. Sie hat nur gesagt,
well, let's see tomorrow.
Sie hat aber so ein verschmitztes Lachen im Gesicht gehabt, dass es durchaus möglich ist, dass heute Livia Peng im Goal steht.
Also da frage ich mich, werden das clever, einen Monat vor der Heim-EM den Goal zu wechseln?
Das ist eine berechtigte Frage. Ich habe mit der Fußballexpertin Karl Lehmann darüber geredet, die früher selber im Goal war. Ich habe sie gefragt, ob das Selbstvertrauen von Elvira Herzog nicht noch mehr zerstört wäre, wenn sie jetzt auf der Bank hocken müsste. Und dann hat sie gesagt, es sei eh immer eine mentale Herausforderung als Goalie.
Goalies müssen am Morgen aufstehen und müssen eigentlich als erstes eine Portion Selbstvertrauen zu mörgeln. Es sei denn, man hat schon so viel, dass man über Nacht das mal verdauen muss. Also es ist ein Spiel und man darf sich einfach nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und da kann ich einfach nur sagen, herzlich willkommen im Spitzensport. Entweder kannst du mit Druck umgehen oder nicht.
Karl Lehmann geht davon aus, dass Livia Peng heute oder am Dienstag zum Einsatz kommt, sagt aber, das sei normal, dass wir vor einem grossen Turnier nur mal beide Goalie Liesla spielen. Und sie ist überzeugt, dass Elvira Herzog an der EM im Goal ist, egal wie jetzt die Nations League-Spiele läuft.
Ja, wer jetzt zu Nancy beim Match gegen Frankreich heute Abend im Goal steht, das kommt etwa in einer Stunde aus und los geht's dann auf dem Feld. Am 10 ab 9 im Radio auf SRF 3 gibt's regelmässige Einschaltungen und schauen kann man den Match auch im Fernsehen auf SRF 2. Wir bleiben beim Fußballwechseln in die Schweiz und auch bei den Berner Young Boys ist heute die Goalie-Position das grosse Thema gewesen. Der Nummer 1 Goalie, der Marvin Keller, der bleibt bei IB und unterschreibt bis im Sommer 2028. Die neue Nummer 2 wird der Heinz Lindner von Sio und die ehemalige Nummer 1, der David von Balmos, der verlässt seinen Herzensklub nach über 260 Spielen, nach 6 Meistertitel. Er will nämlich noch eine neue Herausforderung, woher das geht, ist aber noch nicht klar. Und auch noch nicht klar ist, wer der Giro d'Italia im Radrennsport gewinnt. Aber die beste Chance dazu hat definitiv der Mexikaner, der Isaac del Toro. Der hat nämlich heute in der 19. pickelharten Bergetappe keine Schwäche gezeigt und seinen Vorsprung sogar ausgebaut auf Richard Carapaz. 43 Sekunden ist er jetzt vorne. Es sind noch 2 Etappen zu fahren. Und der Tagessieg von heute, der geht an den Franzosen Nicolas Prodhomme. Das ist sein allererster Sieg an einer grossen Tour. Und kein Sieg, ja nicht einmal eine Medaille hat es leider gegeben für die Schweizer Kunstturner an der EM in Leipzig heute im Bodenfinal. Der Luca Morabito und der Luca Giubelini sind beide nämlich gestürzt in der Finalübung und schaffen es darum nicht ganz für die EM-Gold, holt sich der Brit, der Luke Whitehouse. Dann schauen wir noch auf das Wochenende, respektive auf den Sonntag. Dann ist nämlich der Schweizer Cup-Final. Biel gegen Basel und auf dem Papier ist das eine glasklare Sache. Da der neue souveräne Schweizer Meister, dort ein Amateur-Club aus der dritthöchsten Spielklasse. Aber die Bieler, die haben in der Vergangenheit ja schon mal richtig können ärgern. 2011 hat Biel nämlich den grossen FC Basel aus dem Cup rausgeworfen. Zumindest ihnen damals der Ramon Egli, der Sohn vom 80-fachen Nazispieler Andi Egli. Der Marco Nüssli berichtet.
Auch wenn es schon 14 Jahre her ist, der Ramon Egli erinnert sich noch genau an sein Goal im Cup-Viertelfinal gegen Basel.
Ja, das war relativ kurz nach der Pause, ein Steilpass. Und dann ist der Ball vor dem 16er gut aufgesprungen. Und ich habe gesehen, dass der Jan Sommer ein bisschen vor dem Goal gestanden ist. Und dann habe ich eine Chance gemacht, um das Wurfring zu lupfen.
Der Lupfer ist hin. Es war 2-1-1. Am Schluss hat Biel 3-1 gewonnen. Eine Sensation gegen ein Basel mit Granit Xhaka, Scott Chipperfield oder eben Jan Sommer. Die Stadt ist Kopf gestanden.
Natürlich eine riesige Euphorie grundsätzlich. Und dementsprechend ist Rummel um den FC Biel in der Stadt, im Umfeld natürlich riesig gewesen. Auch medial natürlich, viele Anfragen.
Für den Ramon Egli war es auch der Moment gewesen, wo er kurz mal aus dem Schatten von seinem erfolgreichen Vater gekommen ist.
In dem Moment, wo man dann wirklich auch wahrgenommen wird, dass Ramon Egli, oder? Vorher war man dann immer der Sohn von Andi Egli gewesen, der eben auch noch shootet.
Zur grossen Karriere hat es trotzdem nicht gelangt. Der Durchbruch ist ein Bieler Cup-Held verwehrt geblieben.
Ich habe auch wie jeder junge Fußballer gehofft, dass es irgendwann in die Super League geht und dann vielleicht Nazi-Spieler etc. Aber ich bin im Reinen mit mir. Ich bin stolz auf die Karriere, die ich trotzdem während den 15 Jahren erleben konnte.
Der Ramon Egli hat es nie in die Super League geschafft. Nach Biel ist er noch zu breit, rein in die Promotion League. Den hat er aufgehört. Mittlerweile ist er 41, lebt schon seit Jahren in Wien und verfolgt seinen Ex-Club aus der Ferne. So hat er auch den Höhenflug ins Finale mitgekriegt, Sieg über Lugano und IB. Und er traut Biel sogar den ganz grossen Gut zu.
Der Wiese muss wahrscheinlich sein, so lange wie möglich das Spiel einfach offen zu halten, dass es ein enges Spiel bleibt, 0-0 eben. Und dann wird sicher der Favorit, also in dem Fall der FC Basel, sicher nervös werden.
wenn man im FC Biel durchaus eine Chance hat, dass man da die Riesenüberraschung ein bisschen schafft.
Das Wichtigste ist, dass man daran glaube, sagt Ramon Egli. Er muss es wissen. Auch vor 14 Jahren zur Pause alles gegen Biel gesprochen, bis er mit seinem Lupfer über die Jan Sommer den Anfang gemacht hat, zum schönsten Bieler Cup-Märli bis zu dieser Saison.
Der Cup-Final Biel gegen Basel ist an diesem Sonntag um 2 und live zu sehen auf SRF 2 im Fernsehen und im Radio auf SRF 3 mit regelmässigen Live-Schaltungen. Save me, take me away to the moonlight. The people around me don't feel right.
We'll be right back.
SRF Verkehrsinfo.
Stau oder stockender Verkehr in der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Luzern zwischen der Verzweigung Lopper und Kriens. In der Region Zürich vor dem Gubristunnel Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz. Sowie auf dem Westring ab Urdorf Süd.
Die Nachrichten von SRF um 19 Uhr mit Mario Sturni. Im Katastrophengebiet im Lötschental können weiterhin keine Einsätze durchgeführt werden. Bagger und andere Maschinen stehen bereit, aber sie können nicht eingesetzt werden. Der Walliser Staatsrat und Sicherheitsdirektor Stefan Ganser sagte:
Die Sicherheit für die Einsatzkräfte hat sich heute nicht verbessert. Aus diesem Grund können wir immer noch keine Mittel in das Gebiet entsenden. Steinschlag, Müllgänge und Wasser stellen eine große Gefahr dar.
Der Fluss Lonza hat sich im Verlauf des Tages seinen Weg über den Schuttkegel gesucht. Der Abfluss werde sehr genau beobachtet, auch mit Messgeräten. Bei einer negativen Entwicklung könnten die Behörden rasch reagieren. Mit dem langsamen Abfluss sei die Gefahr für Gampel und Steg im Rhonetal gesunken, sagen die Behörden. Eine Evakuierung sei zurzeit nicht vorgesehen, aber die Bevölkerung müsse sich trotzdem vorbereiten. Damian Zengerfingen vom regionalen Führungsstab sagte:
Also es ist sicher ein mulmiges Gefühl, wenn man sieht, was das für Massen in Bewegung gesetzt. Es ist für euch schwierig in dem Sinn einzuschätzen, wenn das wirklich losgeht, was da effektiv kommt.
Gemäß ersten Erkenntnissen sind rund 9 Millionen Kubikmeter Gestein, Schlamm und Eis auf das Dorf Platten niedergegangen, ein Drittel davon Eis. Ins Ausland, in den USA, droht rund einer halben Million Menschen die Ausschaffung. Das oberste Gericht hat der Regierung von Präsident Trump erlaubt, diesen Menschen das Aufenthaltsrecht vorerst zu entziehen. Es geht dabei um Menschen aus Haiti, Kuba, Nicaragua und Venezuela. Sie konnten im Rahmen eines humanitären Programms in die USA reisen. Aufgrund der Menschenrechtslage in ihren Heimatländern haben sie für 2 Jahre eine Aufenthaltsbewilligung erhalten. Das Programm hatte Joe Biden während seiner Präsidentschaft eingeführt.